Liebe Geschwister, liebe Gäste, heute möchte ich mit euch eine Gemeinde betrachten, die man durchaus als eine der besten und segensreichsten Gemeinden des Neuen Testaments betrachten kann, die Gemeinde in Philippi. Heute merkt man immer wieder in verschiedenen, sage ich mal, Gemeindebewegungen, dass dort Menschen aktiv sind, die versuchen, Gemeinden ja nach bestimmten Prinzipien zu bauen. Da gibt es Bewegungen, die sich zum Ziel setzen, die größte Gemeinde zu werden, die erfolgreichste, die bekannteste Gemeinde, die dynamischste, die modernste. Gibt es ganz, ganz verschiedene Strömungen und solche auch Ansätze, wie Gemeindebau funktioniert. Es gibt Gemeinden, die werden nach marktwirtschaftlichen Prinzipien gebaut. Gibt es auch. Und wenn man diese Gemeinden dann beobachtet, dann merkt man, dass es doch durchaus einige Konstruktionsfehler gibt. Und ich möchte heute mit euch diese Gemeinde betrachten und anschauen, wie gesundes Gemeindewachstum aussieht, und hoffe, dass wir auch davon profitieren. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Gott selbst derjenige ist, der die Gemeinde baut. Er ist der Baumeister. Und wir können da von den Philippern sehr vieles lernen. Gerade in unserer heutigen, sehr herausfordernden Zeit, wo manche Gemeinden auch an ihre Grenzen kommen. Ich möchte kurz etwas zum historischen Kontext und zum Hintergrund dieser Gemeinde oder dieser Stadt auch sagen. Ja, ursprünglich hieß diese Stadt Philippi Krenides, also so war wörtlich übersetzt Quellenstadt oder bei den kleinen Quellen, weil sich eben in der Nähe der Stadt viele kleine Wasserquellen ergossen. Das war auf so einem Plateau und die hatten dort viel Wasser. Die Thraker hatten dieser Stadt diesen Namen gegeben, doch Philipp der Zweite von Makedonien hatte der Stadt seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Er ist der Vater des berühmten Alexanders des Großen. Und er hat 300 vor Christus dieses damals vielleicht noch Siedlung erobert und sie dann weiter ausgebaut, hat dann Befestigungswerke errichtet und dafür gesorgt, dass die Thraker zurückgedrängt werden. Für ihn war diese Stadt interessant, weil es dort Goldminen gab und er versprach sich einiges davon. Er ließ auch Münzen drucken, die eben dann seinen Namen trugen. Überwiegend lebten die Menschen dort aber von der Landwirtschaft. Und dann im zweiten Jahrhundert, so ungefähr 148 vor Christus, wurde die Stadt zur römischen Provinz ernannt und zur Provinz Mazedonien angegliedert. In den nächsten zwei Jahrhunderten ist nicht so viel passiert, aber dann was richtig Besonderes. Es kam zu einer historischen Schlacht bei Philippi, und zwar als Ergebnis der Ermordung von Julius Caesar. Dann gab es eine berühmte Schlacht, und ich will nicht so sehr auf die Details eingehen. Octavian hat sich damals durchgesetzt, später bekannt als Augustus. Hat sich dann umbenannt. Und nach dieser Schlacht wurde diese Stadt zu einer römischen Kolonie. Und viele ehemalige römische Soldaten haben sich dort niedergelassen. Als Kolonie genoss diese Stadt Philippi besondere Rechte. Sie war unabhängig von der römischen Provinzverwaltung und hatte die gleichen Rechte wie die Städte in Italien. Das war ein besonders wichtiges Recht für die Menschen damals. Gerade es gab da so eine Zwangsumsiedlung und die Menschen dann eben aus Italien, die durften dann aber dort so leben, als ob sie in Italien leben würden. Die Menschen wählten auch Latein als ihre offizielle Sprache und hatten auch die römische Staatsbürgerschaft. Sie übernahmen römische Bräuche und bauten auch die Stadtverwaltung entsprechend dem römischen Vorbild auf. Es lebten also dort viele römische Soldaten, italische Bauern, also Bauern aus dem heutigen Italien, Thraker und ganz, ganz wenige Juden. Diese Stadt war überwiegend heidnisch. Und nun schickt Gott Paulus in diese Gegend, nach Europa. Und wie das vonstatten ging, lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 16. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise, zusammen mit Silas. Wir lesen in diesem Kapitel davon, wie Paulus sich von Galatien nach Makedonien vorarbeitet. Zuerst besuchen sie die Gemeinden in Südgalatien, die er schon vorher auf der ersten Missionsreise besucht hat. Und dann in Lystra bekommen die beiden Evangelisten Silas und Paulus Verstärkung. Der Timotheus schließt sich den beiden an. Wir lesen den ersten Abschnitt aus Apostelgeschichte 16 ab Vers 6. Apostelgeschichte 16 ab Vers 6. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Stadt, in der Nacht, erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Der erste Punkt, den ich heute habe, ist geistliches Gespür für die Führung Gottes. Eigentlich hatten die Evangelisten vor, im westlichen Teil der Provinz Asien zu missionieren. Diese römische Provinz umfasste damals fast den gesamten Bereich von Kleinasien. Also wir könnten heute sagen, so ungefähr das Gebiet der heutigen Türkei. Und es gehörten wichtige Städte dazu. Also es lohnte sich eigentlich, dort zu evangelisieren. Städte wie Ephesus, Sardes, Smyrna, Pergamos, alles bekannte Namen für uns. Paulus hatte also bereits einen guten Plan. Er hatte sich dabei was gedacht. Eine gute Evangelisationsstrategie. Dieses Gebiet von Heiden bewohnt, lag vor ihnen, unerreicht vom Evangelium. Menschlich gedacht sprach alles dafür, dass Paulus und seine Mitarbeiter hier loslegten. Aber Gott sagt nein. Auf dem Weg nach Asien werden sie vom Heiligen Geist an ihrem Vorhaben gehindert. Wie das genau ausgesehen hat, ist nicht klar. Aber diesen Evangelisten war klar, dass Gott einen anderen Plan hat. Und auf halbem Weg, nahe der Grenze nach Bithynien, da versuchten sie nordwärts Richtung Bithynien zu gehen, am Schwarzen Meer entlang, merken sie, schon wieder hat Gott etwas dagegen. Der Geist Gottes wehrt ihnen. Ja, sie sind hier also schon zum zweiten Mal auf vielversprechendem Gebiet und der Heilige Geist wehrt ihnen erneut. Da kann man schon irgendwie gewissen Frust verspüren. Was soll das denn jetzt schon wieder? Ja, was soll das bedeuten? Aber wir sehen auch ein anderes wichtiges Prinzip hier. Gott leitet uns, wenn wir wissen, dass wir seinen Willen tun. Wir können uns da ganz gewiss sein, dass Gott keine Fehler macht. Gott selbst leitet uns, wenn wir seinen Willen tun. Menschlich gesehen, ja, war das absolut vernünftig, was die Apostel geplant hatten. Aber es entsprach einfach nicht dem Willen Gottes. Das muss doch irgendwie frustrierend sein, wenn man merkt, nach einer längeren Zeit, wenn man schon unterwegs ist, wir sind auf dem falschen Weg. Das wird nicht funktionieren. Aber die Missionare, diese Evangelisten, waren gehorsam und blieben offen für die Führung Gottes. Bei uns Menschen ist oft die Verlockung ganz groß, dass wir unsere eigenen Ideen umsetzen. Dass wir versuchen, unsere eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, eigene Prinzipien anzuwenden. Doch wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Gott bessere Pläne hat. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Die Missionare gingen geduldig weiter, weil sie eines wussten. Sie sind nicht die Architekten, sie sind nur die Bauarbeiter, die Gottes Plan umsetzen sollen. Und so reisen diese drei Evangelisten weiter, voller Fragen, in seiner gewissen Ungewissheit, weiter bis nach Troas. Das war eine Hafenstadt. Wahrscheinlich hat sich hier der Arzt Lukas ihnen angeschlossen, denn ab Kapitel 16, Vers 10 spricht er hier von wir. Ja? Er schreibt in der Wir-Form, wahrscheinlich sind sie ab dieser Zeit zu viert. Diese vier warten jetzt nun endlich auf eine Reaktion Gottes oder einen Fingerzeig. Wie soll es weitergehen? Ja? Und wir haben schon gerade gelesen, sie bekommen eine Antwort. Ja? In der Nacht hat Paulus eine Vision und er sieht diesen makedonischen Mann, der ihn zu sich ruft nach Mazedonien. Die vier Brüder beraten gemeinsam über diesen Traum. Gemeinsam. Und kommen zu dieser Erkenntnis, dass das die Antwort ist, die sie brauchten. Wir sehen hier einmal auch, dass Paulus nicht im Alleingang handelt. Ja, er hat zwar alleine diese Vision, nicht die anderen auch, aber trotzdem, er berät sich mit den anderen Brüdern. Sogar ein Paulus brauchte den Rat der Brüder. Als starke Führungspersönlichkeit, ja, ermuntert er die Brüder trotzdem gemeinsam zu einem Entschluss zu kommen. Ja, er sucht also den Konsens und auch, sage ich mal, vielleicht auch diese Festigkeit, dass der Entschluss gemeinsam gefällt wird, dass sie auch für den Weg, der vor ihnen liegt, dass sie auch da gemeinsam ja an dieser Sache arbeiten. Also um Gottes Willen zu verstehen, brauchen wir zwar Erkenntnis vom Herrn, ja, aber auch gegenseitigen Rat, um sich nicht in eigenen Vorstellungen ja oder in eigene Vorstellungen zu verstricken, in eigene Ideen zu verrennen. Denn in Sprüche 24,6, da heißt es auch, denn durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Ja, ist absolut ein biblisches Prinzip, sich Rat einzuholen. Ja, selbst wenn die Sache vielleicht ganz klar scheint, ja, Paulus hätte sagen können, ich habe hier voll die Vision gehabt, los Brüder, wir ziehen los, ja. So, und dann, ja, es hätte ja auch vielleicht Einbildung sein können, ja, dass man sich so sich einer Sache ganz sicher ist und danach feststellt, das war ganz anders oder ich habe es mir anders vorgestellt und falsch gedacht. Gott beruft also diese Evangelisten nach Makedonien und die Brüder wählen die Stadt Philippi aus. Und Lukas sagt uns auch, warum diese Stadt für sie ja so interessant war, ab Vers 11. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Zum Hintergrund der Kolonie haben wir ja jetzt schon einiges gehört. Also eine bedeutende Stadt, also die wichtigste Stadt dort. Das Missionsteam besteht nun aus Paulus, dem Ex-Pharisäer, Silas, einem Judenchristen aus Jerusalem, Timotheus, dem Mann aus Lystra und Lukas, dem Arzt. Und diese sind jetzt eben angewiesen auf guten Wind. Damals gab es keine Motoren. Man kannte einige Winde, die auf dem Meer herrschten. Man wartete einfach die Zeit ab, bis der Wind weht. Man wartet auf einen günstigen Wind. Und Gott ebnet ihnen jetzt den Weg, weil er eben sie jetzt hier haben möchte, sind sie schon innerhalb von 2 Tagen ja über die Insel nach Neapolis in Mazedonien gelangt. Sie marschieren weiter, ungefähr 13 Kilometer landeinwärts nach Philippi. Diese Gruppe, Brüder und Schwestern, ist die Speerspitze der Evangelisation, der Missionierung in Europa. Könnte man auf den ersten Blick gar nicht vermuten, dass hier der Grundstein der Gemeinden in Europa gelegt wird. Wie gehen sie denn weiter vor? Und da heißt es im Vers 12, wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Andere Übersetzungen sagen, sie verweilten dort in der Stadt einige Tage. Also sie haben irgendwo eine Unterkunft gefunden und haben dort die Menschen beobachtet, ihre Kultur aufgesogen, versucht sie zu verstehen, was sind das für Menschen? Sie haben also viel beobachtet, bevor sie sich in diese Arbeit stürzen. Sie versuchen ein Gespür für diese Mentalität vor Ort zu bekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann nicht in ein Gebiet kommen und einfach die Leute überfallen mit seinen Vorstellungen, sondern man muss verstehen, wie die Menschen da ticken, wie man heutzutage so schön sagt. Ja? Sie erfahren, dass es in Philippi keine Synagoge gibt. Aber sie wissen, sie erfahren, dass es trotzdem dort Juden in der Stadt gibt. Gewiss haben sie auch gebetet und um Führung gebetet, dass Gott ihnen klar macht, wie sie hier weiter vorgehen sollen. Die wenigen Juden, das waren Frauen überwiegend, die es dort gab, versammelten sich an einem abgelegenen Ort, am Fluss. Wir denken vielleicht an den Vers aus Psalm 137, Vers 1. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Das sind also Exiljuden in einer klaren Minderheit, die dort leben und sich versammelt haben, so als Gemeinschaft doch irgendwie wahrgenommen haben, auch wenn das sehr, sehr bedürftig und ärmlich klingt. Ja, das heißt, diese Gemeinschaft, diese Community war sehr, sehr klein. Und die Evangelisten hören davon, dass es diese kleine Gruppe gibt und sie gehen dorthin und suchen sie auf. Und wir erkennen schon, dass Gott hier einen Plan bereits hat, ja, wie diese Evangelisationsarbeit beginnen soll in Europa. Nämlich durch eine Frau, die Purpurhändlerin Lydia. Die Verse 13 bis 15. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus, an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Lydia war eine sehr tüchtige Geschäftsfrau, die teure, gefärbte Stoffe verkaufte. Sie waren deshalb so teuer, weil sie mit diesem bekannten, teuren Farbstoff Purpur gefärbt waren, den sich nur die Reichsten damals leisten konnten. Witzigerweise kam sie aber eigentlich aus der Gegend, aus Kleinasien, wo sie vorher nicht missionieren konnten. Ja? Sie war also auch eine Fremde in dieser Stadt. Sie verkaufte eben ihre Stoffe dort. Sie wird hier beschrieben in diesem Abschnitt als eine Frau, die betet und die gottesfürchtig ist. Das heißt, sie ist eine Heidin, aber eine, die an den wahren Gott glaubt und ihn auch sucht. Ja, soweit es ihre Erkenntnis ihr ermöglicht. Ihre aufrichtige Suche und Liebe, ja, die Gott ihr schenkt, ist hier so die Tür zur Evangelisation in dieser Stadt. Das ist so der nächste Punkt. Wir sehen, dass Gott hier am Werk ist. Und Paulus ergreift diese Gelegenheit und spricht zu den Frauen am Fluss über den Herrn Jesus Christus. Er verkündigt ihnen dort das Evangelium und Gott öffnet Lydia das Herz. Sie reagiert auf die Botschaft und wird gläubig, zusammen mit ihren Familienmitgliedern, die auch dort zugegen waren. Und die lassen sich gleich sofort taufen. Ja, ganz praktisch, einmal hin, alles drin. Ne? Kam zum Fluss, gläubig geworden, gleich getauft, ja, das gesamte Paket. Und sie bezeugen mit ihrer Taufe, dass sie an den Herrn Jesus glauben, der gestorben und auferstanden ist. Gott hat die Brüder also nicht zufällig nach Philippi geführt, sondern da ist schon eine Seele, die in der gleichen Zeit vorbereitet wird, ja, für dieses Aufeinandertreffen der Evangelisten und ihr. Wir sehen hier, dass Gott die Hauptarbeit tut, die Arbeit am Herz des Menschen. Die Evangelisten sind nur die Mitarbeiter. Gott wirkt alles, Gott sendet, Gott öffnet die Herzen der Zuhörer. Wahres, gesundes Gemeindewachstum, worum es ja heute gehen soll, ist also allein aus Gottes Hand. Jesus Christus sagt in Matthäus 16, Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. In einem Buch von Erwin Lutz habe ich das gelesen, dass er schreibt es so, dass das Wertvollste, was es auf der Erde gibt, die Gemeinde Gottes ist. Das Wertvollste, was wir hier in diesem Erdenleben sehen oder wahrnehmen können, ist die Gemeinde Gottes. Und es ist seine Gemeinde. Ja, hier heißt es ganz klar, meine Gemeinde will ich bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Gott baut also selbst und er beginnt in Philippi mit dieser heidnischen Frau. Sie ist das erste offizielle Gemeindeglied in Europa. Ja? Und mit dieser Kernfamilie beginnt diese Gemeindearbeit. Ziemlich überraschend für eine Gesellschaft, die ja deutlich von Männern dominiert war. Aber wir sehen hier auch wieder einmal, wie unorthodox die Bibel da ist. Ja? Wie Gott seine eigenen Wege geht, weil er seine Gedanken viel höher gehen als unsere. Wie geht es denn weiter? Gemeindewachstum ist unser Thema. Wir sehen hier einen nächsten Aspekt, der ganz wichtig ist, und zwar die Bedeutung der Gastfreundschaft. Vers 15. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Der Lydia reicht es nicht, einfach nur mit der Taufe ihren Glauben zu bezeugen, sondern es ist ihr ganz wichtig, praktisch irgendwie tätig zu werden. Ja, sie ist so eine richtige Macherin, die was bewegen will. Sie brennt für den Herrn, ja, und möchte für die Sache des Herrn sich einsetzen. Sie scheut keine Mühen, keine Kosten. Offenbar waren die Brüder etwas abweisend zunächst. So, vielleicht waren sie sich unsicher, ob sie darauf eingehen sollten. Ja, vielleicht etwas zurückhaltend, aber wir lesen hier, ja, dass sie nötigte. Und es war auch gut und richtig so, dass sie genötigt wurden. Die Brüder willigten ein. Und im weiteren Verlauf, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, da erkennen wir, dass dieses Haus der Lydia sozusagen zu einer Basis für die Evangelisationsarbeit wird. Denn im Vers 40 wird das angedeutet, dass die Brüder später nochmal in ihr Haus zurückkommen. Also es war schon ein bekannter Ort, ja, wo die Christen hingekommen sind. Lydia war also besonders gastfreundlich und hat einen enormen Aufwand betrieben und auch diese finanziellen Kosten auf sich genommen. Es mussten ja nicht nur diese vier Brüder versorgt werden, sondern all die Neugierigen und alle die Zuhörer, die dahin kamen und das Evangelium hörten. Wir sehen also am Beispiel von Lydia, wie wertvoll Gastfreundschaft für die Gemeinde ist, für den Zusammenhalt, für den Aufbau einer Gemeinde. Es schafft Möglichkeiten der Begegnung, ja, mit fremden Leuten, aber auch mit uns, mit unseren Geschwistern innerhalb der Gemeinde. Es stärkt unsere Beziehung. Und ich spreche auch von mir selbst, man muss sich zur Gastfreundschaft auch irgendwie erziehen. Ja? Das ist nicht leicht. Das kenne ich von mir selbst. Es gibt Tage, da fühlt man sich nicht so gut. Oder man fühlt sich nicht vorbereitet, ja, oder, ja, und es gibt verschiedene Gründe. Manchmal ist man auch nur zu bequem. Und all diese Dinge, das kennen wir alles. Das ist aber auch ein Übel unserer Zeit, dass es so viele Dinge gibt, die wir bevorzugen, anstatt zu sagen, die Gemeinschaft mit meinem Nächsten, sei es ein Nichtchrist oder ein Bruder, deine Schwester im Herrn, ja, ist mir wichtig, ja, dass man das über diese Dinge stellt, die sonst so für uns möglich sind. Ja, ich glaube, dass wir da immer wieder auch diese Gelegenheiten verpassen und verschenken, gute geistliche Gemeinschaft zu haben. Gastfreundschaft ist so eine Art Baumaterial für unsere Gemeinden. So heißt es zum Beispiel in Römer 12, Kapitel 12, Vers 13, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Ja? Eine andere Übersetzung sagt, trachtet nach Gastfreundschaft. Das ist also etwas, was man sich erarbeiten muss. Das muss man trainieren. Ja? Es gibt Menschen, die sind da viel offener und ganz unkompliziert. Ja, die laden auch Leute ein, wenn nicht aufgeräumt ist zu Hause, nicht. Und die sind da so ganz einfach und du kommst rein und merkst, okay, hier herrscht der Alltag. Ja? Und nicht die Sonntagsatmosphäre, ne? Und da gibt's ganz andere, die bei denen muss alles perfekt sein, ne, bevor sie jemanden einladen. Ich bin eher Zweiteres von meinem Naturell her. Aber Gastfreundschaft ist etwas, was man üben muss. Ja, übt willig Gastfreundschaft. Ja, das ist ein Punkt, wie man die Gemeindearbeit, Aufbauarbeit positiv fördern kann. Ein anderer Punkt ist die Bedeutung von persönlichen Beziehungen. Schauen wir mal kurz rein, wie die Geschichte hier in Philippi weitergeht. Wir lesen, dass die Brüder immer wieder auch zum Fluss kommen und weiter dort am Fluss predigen. Sie werden dann aber von einer Frau verfolgt, von einer dämonisch besessenen Frau, ja, die sie belästigt. Sie Wahrscheinlich hat sie Dinge erzählt, die nicht ganz korrekt waren theologisch. Ich habe das so mal nachgelesen. Sie hat wohl gesagt, diese Männer erzählen einen Weg zum Heil. Also nicht den Weg zum Heil, sondern einen Weg. Also wahrscheinlich hat sie etwas Falsches gesagt, sodass Paulus dann irgendwann unwillig wurde und dann aus dieser Frau diesen Dämonen ausgetrieben hat. Und die Hintermänner, die von ihr profitiert haben, ja, die hat als Medium fungiert, hat eben für Geld Wahrsagerei betrieben, die war natürlich sehr verärgert. Und als dann diese Geldquelle, diese Einnahmequelle weggefallen ist, haben sie diese zwei Männer, Paulus und Silas, vor die Obrigen, ja, vor die Stadtobersten geschleppt. Diese Volksmenge wurde von ihnen so aufgewiegelt, sodass diese Männer dann Paulus und Silas brutal ausgepeitscht wurden und in den Kerker geworfen wurden, ins finstere, tiefe, innere Gefängnis, wo sie dann mit den Füßen im Block sitzen mussten. Den weiteren Verlauf kennen wir, ja, es kommt zu dieser besonderen Situation, zu diesem Gesang der Brüder in der Nacht und zu diesem Erdbeben. Und dann öffnen sich die Gefängnistüren und die Fesseln lösen sich auf ganz, ja, übernatürliche Art und Weise. Und dieser Kerkermeister, dieser Wachtmeister, dieser Gefängniswärter war so entsetzt, weil er wusste, wenn die jetzt fliehen, dann bin ich meinen Kopf los. Er wollte schon sich selbst ein Ende machen. Er wollte Selbstmord begehen und dann ruft Paulus ihm zu, füg dir kein Leid zu, wir sind alle hier. Ja, und dieser Mann ist so erschüttert von dem, was er gerade erlebt hat, er lässt die zwei herausrufen und Paulus und Silas sind ganz erstaunt, als sie dann diese Frage von ihm hören. Apostelgeschichte 16, Verse 30 und 31. Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Dieser Mann hat ganz, ganz viele Fragen. Der hat hier gerade sowas Besonderes erlebt und er lässt sie in sein eigenes Haus führen, wo die Brüder dann Gelegenheit haben, um ihre Botschaft, das Evangelium, ausführlicher darzulegen. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. An dieser ganzen Aufregung kommt das ganze Haus zusammen mitten in der Nacht und sie hören dann dieses Zeugnis und das ganze Haus wird gläubig und wird gleich getauft. Und wir sehen hier, wie diese Gemeinde wächst. Es geht mir jetzt natürlich nicht einmal einfach um diese Geschichte hier nachzuerzählen, sondern darauf hinzuweisen, wie wichtig diese persönlichen Beziehungen, die schon da sind, sind für die Gemeindearbeit, um auch Menschen zum Glauben zu führen. Beide Bekehrungsgeschichten, nämlich von Lydia und diesem Kerkermeister, zeigen, dass die Familienmitglieder auch zum Glauben kamen. Ja? Also diese Familien sind sehr wertvoll für das Reich Gottes. Ja? Wenn ein Familienmitglied schon Christ ist, ja, dann sind diese persönlichen Beziehungen zu den anderen Familienmitgliedern wie Brücken, die schon da sind, die wir dann beschreiten können, um das Evangelium weiterzugeben. So war es bei Lydia, so war es bei dem Kerkermeister. Zuerst kam sie zum Glauben, dann folgten die Familienmitglieder. Wir finden im Neuen Testament weitere Begebenheiten, die uns von solchen Hausbekehrungen berichten. Das sind jetzt nicht unbedingt Ausnahmesituationen. Wir lesen in Apostelgeschichte Vers 10 von Petrus, wie er nach Caesarea geht, zu Cornelius, ja, der ihn mit seinem ganzen Haus erwartet. Alle, wir lesen dann, als sie dann das Evangelium hören, ja, der hatte so eine gewisse Teilerkenntnis, und als sie dann das Evangelium vollständig hören, kommt das ganze Haus zum Glauben. Ja, sie erhalten den Heiligen Geist, werden also wiedergeboren. Oder wir lesen in Johannes 4, da geht es um diesen königlichen Beamten, dessen Sohn krank war, und dann geht er nach Hause, in der Zwischenzeit wird der Sohn gesund, und da heißt es in Johannes 4, Vers 53, der erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Ja, auch hier wieder so eine interessante Situation, dass das ganze Haus zum Glauben kommt. Persönliche Beziehungen in unserem privaten Leben sind von besonderer Bedeutung für uns. Ja, unsere Nächsten, unsere Geschwister, ja, unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere Bekannten. In Johannes 1 lesen wir zum Beispiel auch, dass Andreas, sein Bruder Petrus, zu Jesus führt und Philippus, seinen Freund Nathanael, auch zu Jesus führt. Wir alle haben solche große Netzwerke, die wir oft nicht so wirklich effizient nutzen, nicht so voll ausschöpfen. Wir alle haben in unseren sozialen Netzwerken Menschen, die noch nicht errettet sind. Und die kommende Weihnachtszeit wird für uns eine Zeit sein, wo wir sehr, sehr viele Gelegenheiten haben werden, aller Voraussicht nach. Lasst uns diese Zeit nochmal nutzen. Ein letztes Beispiel noch. In Markus 5, da lesen wir von einem Mann, der von Jesus von den Dämonen befreit wird. Und dort heißt es in Markus 5, Vers 19, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und das griechische Wort hier für die Deinen ist Oikos. Von dem Wort stammt auch Oikumene, ja, das Wort Oikos. Und das heißt wörtlich Haus. Ja? Geh in dein Haus, zu deinem Haus. Ja? Also wir haben hier eine ganz, ganz klare Aufforderung, dass wir dann, wenn wir gläubig geworden sind, dass wir dann auch in unserem Haus anfangen. Ja? Dieser Aufruf ist also für uns heute immer noch gültig. Lasst uns diese Beziehungen, die wir haben, weiter pflegen und fördern. Es lohnt sich. Ich komme zum nächsten Punkt. Gemeindewachstum erkennen wir daran, dass die Gemeinde ihren Hirten, den Apostel Paulus, liebt. Paulus, Silas und Timotheus wurden von den Stadtobersten gezwungen, die Stadt Philippi zu verlassen. Wahrscheinlich hat sich Lukas noch etwas länger dort aufgehalten und diese Gemeindearbeit dort unterstützt. Wir wissen, dass die Gemeinde dort weiter wuchs und mit Paulus regelmäßig in Kontakt blieb, trotz der Entfernung. Die Philipper haben ganz besondere Liebe gegenüber Paulus gezeigt. Sie unterstützten ihn, wo sie nur konnten. Lasst uns mal die Verse lesen aus Philipper 4, aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 15 bis 17. Philipper 4, 15 bis 17. Paulus schreibt über diese Gemeinde, über sie oder an sie. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Ja? Dieser Brief, den Paulus an die Philipper geschrieben hat, hatte auch einmal zum Anlass, um einfach seinen Dank auszudrücken. Ja, es war ihm so wertvoll und er hat es so geschätzt, dass diese Gemeinde an ihn gedacht hat. Wir sehen hier eine vorbildliche Beziehung zwischen dem Gründer dieser Gemeinde, dem Hirten und den Gemeindegliedern. Als Hirte sorgte Paulus für sie geistlich und sie sorgten für ihn, für seine materiellen Bedürfnisse. Und diese besondere Beziehung, diese besonders gute Beziehung führte dazu auch, dass Paulus auch gerne diese Dinge angenommen hat. Das war nicht bei allen Gemeinden der Fall. Aber hier hat er das ganz gerne und offen angenommen. Er hat sie auch immer wieder besucht. Er rüstete diese Gemeinde zu und hat auch in dieser Zeit, wo er bei ihnen war, den 2. Korintherbrief geschrieben und den 1. Timotheusbrief. Paulus war also sowas wie ein Gärtner, der diese Gemeinde, der diese jungen Christen gepflanzt hat, gedüngt hat, manchmal auch gestutzt hat, aber auch geschützt und bewässert hat. Und das Wachstum war da und führte bei Paulus zu großer Freude. Er bezeichnet diese Gemeinde in Philippi als seine Freude und seine Krone. Philipper 4, Vers 1. Ihr seid meine Freude und meine Krone. Wir sehen hier also, dass das so, dieser Brief, der ist so innig geschrieben, der ist so nah und so persönlich wie kein anderer Brief, den Paulus verfasst hat. Wir sehen hier eine ganz besondere Beziehung, die aus dieser gegenseitigen Liebe erwachsen ist. Wir sehen aber auch einen wichtigen Aspekt, und zwar, dass der Leiter Paulus ein Diener war. Trotz seines wichtigen Amtes als Apostel ist er nicht als so ein Übermensch oder so ein Alleinherrscher aufgetreten. Ganz im Gegenteil. Hört mal hin, Philipper 1, die Verse 1 und 2. Philipper Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus bezeichnet sich zusammen mit Timotheus als Knechte oder auch als Sklave und das als Apostel. Aber er unterstreicht überhaupt nicht sein Amt als Apostel, spielt nicht mit seiner Autorität, trägt das nicht so vor sich her, ja? Sondern er bringt hier zum Ausdruck von Anfang an, ich will euch dienen. Wenn es Paulus um seine apostolische Würde gehen würde, hätte er das so nicht geschrieben. Wir sehen also, dass Paulus nicht leere Worte gebraucht hat, sondern das wirklich ausgelebt hat, was er in Philipper Kapitel 2, Vers 3 schreibt. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Der hat das wirklich so gemeint. Ist ja bei uns Menschen nicht immer so. Ja? Was auch auffällt an Paulus ist, dass er für diese Gemeinde beständig gebetet hat. Vers 4 und 5 in Kapitel 1. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Paulus war ein treuer und zuverlässiger, beständiger Beter. Worum hat er denn gebetet? Vers 9 und 11, 9 bis 11. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen kommt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Wir sehen hier, Paulus betet nicht für ein besseres, größeres Gemeindehaus, für noch mehr Besucher. Er betet, dass ihre Liebe überströmend wird. Diese Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen die Liebe Gottes erfahren. Erleben, denn echte, aufrichtige Liebe zieht die Menschen an. Aber Paulus bittet nicht um so eine gefühlvolle Liebe, sondern um göttliche Liebe. Hier heißt es nämlich, gepaart, also eine Liebe, die gepaart ist mit, wie heißt es, in Erkenntnis und Urteilsvermögen. Das ist dem Paulus wichtig. Ja, diese Liebe, die aber verbunden ist mit Wahrheit und Erkenntnis. Und sein zweites Gebetsanliegen ist, dass die Gemeinde lehrt, zwischen dem Nebensächlichen und dem Wichtigen zu unterscheiden. Vers 10, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Und dieses Gebet ist heute so aktuell wie auch damals. Ja. Absolut aktuell und relevant. Und heute werden in vielen Gemeinden oft diese Qualitäten nicht so sehr in den Vordergrund gestellt, oder es besteht zumindest diese Gefahr. Heute werden immer wieder geistliche Qualitäten mit rhetorischen oder künstlerischen Qualitäten ersetzt. Ja, wenn einer ein guter Entertainer ist, gut unterhalten kann die Leute, wenn er gut von der Bühne reden kann und alle ihm an den Lippen hängen, ja, dann sagt man doch, der hat das super gemacht. Darum betet Paulus nicht. Er sagt, ich bete darum, dass ihr die Liebe habt in Verbindung mit der Weisheit Gottes, dass ihr geistliches Urteilsvermögen habt und dass ihr ein Handeln an den Tag legt, das Gottes Namen ehrt, zur Ehre und zum Lob Gottes, wie es hier in Vers 11 heißt. Ich komme zum nächsten Punkt. Paulus bittet oder wünscht sich ein gemeinsames Vorwärtsschreiten im geistlichen Kampf, die Einheit. Er ermahnt die Gläubigen, dass sie sich an ihm ein Beispiel nehmen sollen, wie man den geistlichen Kampf führt. Sie sollen ihn nachahmen. Er berichtet ihnen, dass er in Rom sehr schweren, großen Widerstand erfahren hat, und er wünscht dieser Gemeinde, dass die in diesen Anfechtungen und in diesem Widerstand, den man erlebt, ja, Einigkeit zeigt und das für das Evangelium eintritt. So heißt es in Philipper 1, 27, ab 27, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber die der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Ja, wir sehen hier also, dieser geistliche Kampf, er wünscht sich nicht Einzelkämpfer, sondern Menschen, die miteinander zusammenstehen, füreinander beten, für die in den Anfechtungen, die diese Christen hier, die jungen Christen, erlebt haben. Aber er hat auch gehört, da gibt es Rivalitäten in der Gemeinde, da gibt es unter manchen Gemeindegliedern Streit. Und das zerstört die Einheit in der Gemeinde. Und deswegen ermahnt er sie auch ganz konkret mit Namen. Philipper 4, Vers 2. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und verweist wieder auf, wie man Einheit gewinnt im Herrn. Ja, wenn man das Nebensächliche vom Wesentlichen trennen kann und wenn man sich darauf wieder besinnen kann. Ja, wir sind hier nicht in der Gemeinde, um unsere eigenen Interessen, unsere Vorstellungen durchzusetzen, sondern zu erkennen, was ist der Wille Gottes und an dem wollen wir uns ausrichten. Eines Sinnes zu sein im Herrn ist auch unsere Aufgabe. Dieses Gemeinsame in der Gemeinde, diese gemeinsame Arbeit zeigt sich auch im nächsten Punkt, und zwar im Dienst am Nächsten. Wir lesen in Kapitel 2, in den Versen 2 bis 5, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Man könnte ja sagen, das ist ja irgendwie alles dasselbe, was er hier schreibt, ja, auf den ersten Blick. Aber so wichtig war ihm das. Eines Sinnes sein, gleiche Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Diese Verse sind eine Anleitung für uns, ja, eine Gebrauchsanleitung. Paulus sagt den Geschwistern, dass sie ja ein gemeinsames Ziel haben, ja, auf das eine bedacht und deswegen die Interessen des Nächsten höher achten sollten als ihre eigenen Wünsche, so wie es Jesus Christus auch getan hat. Es wird immer positiv aufgenommen, wenn wir die Interessen der Menschen wahrnehmen und anliegen. Zum Beispiel ist ja auch, wir beschäftigen uns ja mit diesem Buch, ne? Sorgt füreinander. So ist doch der Titel, oder? Genau. Und da geht es ja auch oft darum, Was macht eine gute Gemeinschaft aus und was macht einen guten Seelsorger aus? Ist euch da aufgefallen, dass es da eigentlich darum geht, sehr viel zuzuhören und wenig zu reden? Ein guter Seelsorger, der lernt erst einmal gut zuzuhören. Ja, was liegt dem, was brennt dem anderen auf dem Herzen? Das zu verstehen. Zeit zu haben. Und hier heißt es auch eben, dass wir auf das des anderen, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Dass wir eben wirklich Zeit und ein Interesse für den anderen finden. Er verweist hier auf das Beispiel von Jesus Christus in den Versen 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Wir sehen hier also Jesus, der alles, was an persönlichen Interessen da war, losgelassen hat. Ja, wie er sich mehrfach in vielerlei Hinsicht erniedrigt und gedemütigt hat. Aber auch Paulus schreibt über sich selbst in Vers 17, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und ich freue mich mit euch allen. Ja, er war auch bereit, auch sich aufzuopfern für diese Gemeinde. Er schreibt auch sehr positiv und sehr warm über Timotheus in Vers 20. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Hier sehen wir also auch ein gutes Beispiel, Timotheus, der sich für die Sache Christi aufgeopfert hat. Ja? Ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung. Das ist echt ein starkes Zeugnis von Paulus über Timotheus. Ich komme jetzt zum Schluss und ich wollte kurz so die Punkte wiederholen, die uns zeigen, was das geistliche Wachstum der Gemeinde fördert. Ja? Dieses Wachstum wird ermöglicht durch einen guten Ratschlag, indem man sich berät, so wie es Paulus gemacht hat. Durch das Wissen, dass Gott der Baumeister ist, der Architekt, das macht uns frei von unseren eigenen Ideen, von unseren eigenen Vorstellungen. Ja? Wir müssen lernen, mehr abzugeben, um mehr nach Gottes Willen zu fragen, so wie wir das an dem Beispiel dieser Brüder gesehen haben. Gemeindewachstum ist möglich, indem wir intensiv uns darum bemühen, gastfreundlich zu sein. Indem wir Beziehungen, die wir schon haben, die schon bestehen, pflegen und für das Reich Gottes nutzen. Für die Evangelisation in unserem direkten Umkreis. Gemeindewachstum ist dort möglich, wo ein intensives und ein liebevolles Verhältnis zwischen Gemeinde Leitung oder Ältestenschaft, den Ältesten und der Gemeinde da ist, wo ein vertrauensvolles Verhältnis, aufrichtiges, ehrliches Verhältnis besteht. Wir sehen aber auch an Paulus, wie er gedient hat, dieser Gemeinde. Er war bereit, ja, er hatte dieses Bild gebraucht, dass er sich bereit ist, sich aufzuopfern, ja, wie ein Trankopfer ausgegossen zu werden. Eine Leiterschaft, ein Diener, der bereit ist, alles zu geben. Gemeindewachstum ist da möglich, wo man einmütig zusammensteht im Kampf und wo man einander dient. Und deswegen habe ich diesen Vers auch als Leitvers für heute ausgewählt und den wünsche ich euch auch für diese kommende Zeit, für diese Woche, die ich nochmal vorlese, bevor wir beten. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Gott segne uns im weiteren Nachdenken. Wir nehmen uns jetzt noch Zeit fürs Gebet. Amen.